Das Wort ist erscheinen lassen konnten. Dürra Maharaj Navi imstande, den Herrn von Angesicht zu Angesicht zu sehen, ohne dass man ein Vaishnava ist, kann man die höchste Persönlichkeit Gottes nicht herbeirufen. Der Herr nimmt keine Einladung an, solange man kein Vaishnava ist. Von daher wird im Padma Purana gesagt,
Satkarma Nipuno Vipro Mantra Tantra Visharada Vaishnava Guru Nasya Vaishnava Vapacho Guru.
Ein gelehrter Brahmana, der sich in allen Bereichen des vedischen Wissens auskennt, ist nicht geeignet, als Sohn seiner Meister zu werden, wenn er kein Vaishnava ist. Doch jemand, der in einer niedrigen Kaste geboren wurde, kann ein Sohn seiner Meister werden, wenn er ein Vaishnava ist. Diese Brahmana waren in Chanten der vedischen Mantras sehr erfahren. Und sie waren in der Ausführung vedischer Rituale sehr sachkundig und außerdem waren sie noch Vaishnavas. Daher konnten sie aufgrund ihrer spirituellen Kraft die höchste Persönlichkeit Gottes herbeirufen und ihrem Schüler Maharaj Navi so die Möglichkeit geben, den Herrn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur bemerkt hierzu, dass das Wort Ojasa aufgrund hingebungsvollen Dienstes bedeutet.
Namo Vishnu Padaya Krishna Pitaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Neva Shesha Shunyavadi Vatkatyade Sukharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Srimade Bhagavata Srivasati Gauravakarinda Hare Krishna Hare Krishna
Der Schlucker nochmal, Brahman Yon Ya Kuto Nabher Vikta Mangala Pundikara Yasya Bahishi Yasya Sham Darshayam Asur Pundaka. Das zweite Gebiet lautet wie folgt. Wer ein besserer Verehrer, nein, wer ist ein besserer Verehrer der Brahmanas als Maharaj Navi? Weil er die qualifizierten Brahmanas zu ihrer vollsten Zufriedenstellung verehrte, zeigten sie ihm mittels ihrer brahmanischen Fähigkeiten die höchste Persönlichkeit Gottes Narayan in Kanon. Dies ist ein hochinteressanter Vers. Wir sehen hier, dass Maharaj Navi Krishna erkannte durch die Hilfe von Brahmana, nicht aufgrund eigener Kraft. Die Unterweisung des neuen Meisters, die in der Parampara kommt und die Shastra und Radus entsprechen, sind in der Lage, allen die höchste Persönlichkeit Gottes von Angesicht zu Angesicht zu zeigen. Im 11. Kanto des Srimad Bhagavatams wird hier so ein interessanter Schlucker erzählt. Ich kenne ihn nicht in Sanskrit, und werde ihn noch vortragen können. Es geht in dir darum, dass der spirituelle Meister wie ein oberes Volk ist und der Schüler wie ein unteres Volk. Und zwischen diesen beiden Hölzern, vielleicht soll ich zunächst das Beispiel in unserem Kulturkreis nicht mehr gegenwärtig ist, indem man hat früher Feuer gewonnen, indem man zwei Hölzer hatte und in ihnen drin ein drittes, etwas dünneres Holz, das man durch Stricke in eine rasche Bewegung gebracht hatte, eine sehr Bewegung. Man hatte unten auf der unteren Holz ein wenig trockenes Segelmehl oder eben etwas leicht in so Flammbares getan. Und durch diese Reibung wurde eine bestimmte Hitze erzeugt und eine bestimmte, wie soll ich mich wohl ausdrücken, auch Elektrizität eigentlich. sodass dann Feuer auf diese Weise entstand. Etwas, was nicht sichtbar ist, und was zunächst einmal mit einer oberflächlichen Betrachtung nicht die Eigenschaft des Holzes ist, nur latent im Holz vorhanden, aber nicht die Eigenschaft des Holzes, kann hervorgebracht werden durch einen bestimmten Prozess. In ähnlicher Weise ist für uns alle Krishna im Augenblick nicht gegenwärtig. Warum? Weil unsere materiellen Sinne bedeckt sind, weil unsere eigentlichen Sinne, um Krishna zu erkennen, unsere spirituellen Sinne bedeckt sind. Das wäre das ganz sein, dass wir gerne volle Aufmerksamkeit haben, dass wir wären jetzt die ganze Nacht durchgefahren mit Mali aus Zürich. Die haben uns um 10 Uhr nachts vor der Einweihung erfahren und sind die ganze Nacht durchgebrannt, hat sie mir so schön gesagt. Deswegen sind wir an dieser Stelle einfach in der Wohnung aufgeschrieben. Etwas, was nicht sichtbar ist, wird sichtbar durch einen bestimmten Prozess. Genauso ist Krishna, sagten wir, nicht sichtbar im Augenblick, nur unsere spirituellen Sinne, da diese durch einen materiellen Körper und durch einen materiellen Geist bedeckt wird. Wir werden ein wenig später vom Biofilter hören, und dazu ist jetzt dieses einleitende Verständnis wichtig, dass wir es verstehen und sich nicht mehr getroffen erlaubt ist vor dem. So, durch einen spirituellen Vorgang jedoch kann der unsichtbare Zustand sichtbar gemacht werden. Genauso wie das Feuer, welches durch diese drei Hölzer, die richtig miteinander in Beziehung gebracht werden, durch einen Prozess, den Prozess des Feuer anzupacken, diese drei Hölzer können praktisch dafür da mithelfen, dass das Feuer, das unsichtbare Feuer, sichtbar wird. In der Analogie sind die Unterweisung des spirituellen Meisters, die persönliche Schulung durch den spirituellen Meister und das persönliche, sagen wir einmal, den Dienst des Schülers zum spirituellen Meister, also das Ausüben der Unterweisung, mit dem Prozess verglichen. Dieser Vorgang kann es uns ermöglichen, selbst in unserem Herz, was von einem Eisblock umschlossen ist, ein Feuer zu entfachen. Die höchste Persönlichkeit Gottes kann präsent werden. Und hierbei entscheidet für einen großen Teil der Schüler, wie schnell es geht. Prabhupada wurde einmal gefragt, wie lange es wohl dauern würde, bis jemand Krishna bewusst wird. Und Schüler fragten wieder. Und Prabhupada antwortete, es kann in einer Minute geschehen oder nicht nach tausenden von Jahren. Es ist abhängig davon, wie sehr man sich ist. So, an dieser Stelle nun möchte ich mit der Vorlesung einen Schwenk machen. Ich möchte in die Vaishnava-Epistemologie hineingehen, was das zu Deutsch heißt, ist der Erkenntnisvorgang, den die Vaishnava sehen. Ich möchte diese Vorlesung als eine kritische Vorlesung verstanden haben, in der ich einfach Themen versuche zu präsentieren, die Prediger im Kali Yuga brauchen können. Ich werde einfach unangenehme und vielseitige Fragen stellen, die ich versuche zu beantworten. Möchte euch alle bitten, diese Vorlesung mit einem regen Geist, einem kreativ führenden Geist zu aufzunehmen. Denn wenn ihr einige dieser Argumente verstehen werdet, die wir versuchen heute vorzutragen, könnt ihr sehr leicht den Angriff der Atheisten auf euer Bewusstsein widerlegen. Ich dachte mir, diese Vorlesung, die zunächst einmal sein wird, an Lord Chaitanya wahrscheinlich das anzuschließen, aus folgendem Grunde. Lord Chaitanya Mahaprabhu ist erschienen, um uns Krishna Bewusstsein zu vermitteln und um uns reine Liebe zu vermitteln. Diese reine Liebe erfährt er selber. Er besitzt sie, er ist derjenige, der sie uns abgeben wird. Aus äußeren Grund. Er ist erschienen, gestern hast du dir einen Tag gehabt, in dem wir uns hauptsächlich versucht haben zu verstehen in Mahab und Katar. Wir haben versucht, so viel wie möglich Informationen aufzunehmen, die den Bodhisattva gelesen. Wir haben extra für uns gechannt, wir haben dort dann auf die Altar gesehen, die gebadet wurde. Wir haben sehr fest, weil das die dieses wir haben durchgenommen und wir haben vor allem uns sehr ausgiebig in den Vorgang beschäftigt, in solchen Familien gegeben hat, nämlich das Zentrum der Heiligen Namen geschaffen sein. Das wird ja auch dort auch so gut, aber die manche einer für manche Verteiler von dieser Praxis. Und vielleicht fühlen manche von euch sogar auch noch was, weil die ersten Mal halt 10 Jahre wieder. Nun, an dem heutigen Tag werden sich manche von uns verabschieden, was wir sehr bedauern, da wir Seminare haben, aber die Mission ruft und die Natur auch. Und auf Weise werden so wenige noch zu den, nicht mehr so viele Weichen, aber zu den Seminaren hier bleiben können. Weil wir uns jetzt in der Verbreitung von Mahaprabhu-Bewegung widmen werden, für die nächste Zeit, für das nächste Jahr, dieses Neujahr, wo wir gute Vorsätze auch vornehmen. Wir als Weichner erzählen, als den ersten das Neujahr Gokuni. So, weil wir uns jetzt in ein Jahr hinein begeben, wo wir Mahaprabhus Bewegung verbreiten, möchte ich ein paar Gedanken hier zu vortragen. Und zwar möchte ich ein paar Ansätze der Naturalisten versuchen zu widerlegen, dass wir das leichter haben. An dieser Stelle möchte ich auf nichts versäumen, ich möchte ein bisschen Reklame machen für unser Seminar. Wir haben ein bisschen interessante Seminare vor uns. Freitag wird Dora Chandra Prabhu ein Seminar halten, die Welt entsteht aus Klang und das Klang wird sie erhalten. Das ist ein Vergleich der wesentlichen Wissenschaft mit der materialistischen Welterklärung. Und das Mathe, das wäre dann die Hände zu der wesentlichen Küche offenbar. Also und hier am 11. am Samstag, harte Technik für Kirchen und Sanchan-Singer. Unerlässlichen Ding, der noch mit 60 Jahren energievoll singen will. Und so weiter. Am Sonntag dann kommt höchstwahrscheinlich ein Genie zu Wort. Gadadha Prabhu wird in Wissenschaft und Krishna-Bewusstsein auf harte, systemanalytische Art und Weise entgegenhalten und wir werden sehr viel lernen können dabei. Gut. Wie wissen wir, dass es ein Krishna gibt? Gott, das ist etwas für das Liebe, die nicht in dieser Welt jagen. Die sich nicht einfließen können in unsere Gesellschaft, die neurotische Anwandlung haben, die immer jemanden brauchen, an dem sie sich halten können. Das ist uns so ähnlich wie die Worte der Naturalisten. Das ist doch wieder wach. Und was für Dinge, die man da auch hat. Ich will auch die Dinge, die wir vielleicht auch nicht erreichen. An dem Lohrheit der Tod werden. Aber ich denke, die Mutter nicht mehr. Ich werde weiter so helfen, woher wissen wir, dass es Krishna gibt? Hast du Krishna gesehen, Antaranga? Du bist einer der ältesten Mutter. Aber du hast mir mal verraten, dass es Krishna noch nicht gesehen. So, wie lange praktizierst du das? 10 Jahre, oder? Und hast du noch nicht gesehen, was denn du hinterher warst? Und dann hat er geoffenbart, dass die Erde nicht gesehen ist. Wir werden das ausgesehen ertragen, die Sicht des Gott gemacht. Wir werden also etwas auf die Lage durchgehen angehen. Nun, ich möchte ganz am Anfang, ich wollte jetzt so sagen, dass ich das System, um die es mir heute Abend oder heute Morgen gegeben wird. Ich möchte über subjektive und objektive Jeder glaubt etwas. Auch ein Materialist ist in dem Glauben, dass er durch seine Sinne zuverlässige Informationen hat. Und somit ein Weltbild formulieren kann, in dem er sich bewegen kann und in dem er funktionieren kann und in dem er zu Erfolgen kommen kann. Und die Wissenschaft sagt, sie würde objektiv vorangehen und Erkenntnisse präsentieren, die für alle nachvollziehbar sind. Mit anderen Worten, sie sind nicht subjektiv, sondern eine objektive Wahrheit. Denn wenn man dieses Experiment macht, das heißt auch wenn jeder dieses Experiment macht, so kommt er zu der gleichen Schlussfolgerung. Den Religionisten wird vorgeworfen, eine subjektive Wahrheit zu machen, weil der eine sagt, Gott wäre ein Licht, der andere sagt, Gott wäre ein Klang, wieder ein anderer sagt, Gott ist die Liebe, ein anderer ist mehr an den Pantheismus und sagt, Gott ist die Natur. Was ist er denn jetzt eigentlich? Jeder sagt was anderes von Gott. Und das wird dann treiben, wird man hervorfinden und wird man finden, dass Gott so, die Vertrauen, so würden die Materialisten sagen, sollte nicht existieren. Wir brauchen Objektivität. Wir brauchen nicht Glauben. Doch, wir möchten jetzt kurz als Socialist gehen. Und der vor einer Gefahr warnte, die bei dieser Ansicht besteht. Ihr müsst verstehen, dass der Materialist immer versuchen möchte, die Ursache einer Sache herauszufinden. Zum Beispiel, ein Blatt fällt vom Baum herunter. Das ist die Ursache hiervon. Was ist die Ursache vom Herz? Was ist die Ursache vom Ding? Das kommt genau an der Erklärung. Man kommt zu verschiedenen Erklärungen. Man geht weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Also es sollte nicht einfach hier war, dass wir diese Fragen bis zum Infinitum, also bis unendlich, es gibt kein Ende für diese Frage. Und diese Art von Fragen sind deswegen nicht unbedingt und außerdem tun wir uns praktisch nicht, obwohl wir tun uns nicht so bewegen. Wir alle lassen uns häufig wieder bei irgendeiner Art von Vertrauen. In unserem praktischen Leben sieht man das. Angenommen, wir tun Wissenschaftler an ihr Weltbild tragen und die sagen uns ihr Weltbild. Das sind alles die Atome, die durcheinander sausen und sich zu Moleküle finden. Denn es gibt folgende bestimmte Situation ein. Das ist ja, zum Demokrit sagt jetzt bei den alten Linken, es sind alles nur Atome, die sich zusammenfinden. Wir müssen objektiv an die Wirklichkeit herangehen. Deshalb wird in diesem Fall Augenblick vor die Tür öffnet sich und eine Frau geht ein, die alle nur wünschenswerten Proportionen aufweist, die für Männer erreicht sind. An diesem Punkt nun endet das Weltbild, das theoretische Weltbild der Wissenschaftler. Und wir zu einem sehr subjektiven Weltbild. Der Heide, ich habe bloß nicht vorne eine gesunde Kolonne eingesetzt, wenn ich so viele Chancen gehabt. Ein anderer, wo ich nicht, ja, also ich bin im Grunde genommen ganz toll, das ist was eine Erkenntnis da. Jeder versucht, die dass man hier in einem praktischen Leben eine Art von Weltbild hat, mit der man sich zufrieden gibt, wenn ich man in diesem Augenblick nicht mehr hinterfragt. Ein anderes Beispiel ist das Beispiel von der amerikanischen Konstitution. Ich bin jetzt nicht so gut in deutscher Konstitution, ich habe das
Dieses in der deutschen Konstitution eigentlich auch eine Grundvoraussetzung, denn jeder ist gleich.
Max Planck und andere Gottes bewusste Physiker, eine Intention wahrnehmen können in dieser Schöpfung. Eine Intention, von der die Intention zu sagen, dass ich gleich nicht mehr so lange bin. So, das ist ein Punkt. Die mechanistische Welt, ich kann uns niemals die Antwort nach dem Warum geben, wenn es jedoch wichtig ist. Ich möchte hier ein anderes Beispiel geben, was ich in den Laden gelernt habe, von Sattarasch, meines Wissenschafts, in dem ich eigentlich ein neues Bild von der Wissenschaft zu verdanken habe. Er hatte das Beispiel gegeben von einem Auto. Wieso fährt das Auto F mit H, D, wie fährt die Lösung für das Auto nach Heidelberg? Das weiß ich nicht, die Antwort ist nicht so. Wir könnten uns einmal sagen, weil was macht das Auto, was soll das hier, das Auto nach Heidelberg? Der Treibstoff noch auf dem Weg. Ohne Treibstoff kann man nicht fahren. Der Fahrer will nach Hause. Und mal wieder rasten. Weil dann war das so gedacht. Es ist eine Intention. Man kann, da ist eine persönliche Intention. Das Auto fährt nicht letztendlich in den Benzin nach Heidelberg. Es fährt auch nicht in den Knöll. Und wegen den Lenkrädern, sondern weil hier eine persönliche Realität uns bewegt, die nicht mechanisch bestimmt und analysiert werden kann. Sonst müssen nämlich alle Autos nach Heidelberg fahren. Fahren auch alle nach bei uns zum Beispiel oder nach. So, diese mechanistische Weltsicht ist ein blinder Vertrauen in eine sehr, sehr begrenzte Weltsicht, die als objektiv verkauft wird, die aber nicht kritische Fragen halt, stellt. Ich möchte euch hier von der Epistemologie des umgekehrt Homo sapiens, und wenn man Homo sapiens, das wird von hinten in der Rückseite noch als Schmeißer ankommt. Und wir können ja mit Vornamen, das sei die Nette, die wir auch hören. Dieser Schmeißer hat nun diese folgende Information. Wisst ihr, Realität ist das Licht der Sonne, und das alles, was immer sich zwischen dieses Licht der Sonne stellt, hier muss man kurz erwägen, was für Größen es sind, muss von euch unterschiedlich verstanden werden. Wenn es klein ist, müsst ihr es sofort zuweichen. Und wenn es groß ist, müsst ihr sofort die Flucht ergreifen. Mein Vater ist ein Frosch. Und für ihn existiert die Sonne und das, er kann die Farben nicht wahrnehmen, er kann auch nicht die Konturen wahrnehmen, seine Sinne sind erlaubt, es ihm nicht. Und was immer er sieht, dass er sich zwischen der Sonne schießt, durch die Sonne schießt oder seine Netz auskommt, das Rot ist, das ist sofort weit aufnehmen. Für ihn existiert kein Unterschied zwischen einem Anhänger der Tierschutzbewegung oder einem Anhänger der modernen Wissenschaft, die seine Checker möchten oder damit experimentieren möchten. Er hat einen Biofilter, der es ihm erlaubt, so bestimmte Dinge wahrzunehmen und sich in dieser Art Realität, die für ihn und andere Frösche objektiv ist, zu einem gewissen Grad, häufig einzurichten. Genauso ist das moderne Wissenschaftsbild, das Bild von Dr. Frosch, wo entsprechende Sinne eine Art von Objektivität postuliert wird. Die, wie wir vorhin gesehen haben, mit dem Beispiel vom schönen Marmor und der Konstitution, also durchaus doch Dinge, mit denen wir umgehen, gar nicht so objektiv sind. So, das also ist Ihr Punkt. Ja, ich denke, für den Kommen ist doch der Stein zu natürlich aufzugehen. Und er hat ja dann gesehen, dass alles doch schon geklärt wird. Und nun kommen wir zu einem anderen Punkt. Kann aber es nicht sein, dass die Verwirklichung von Gott nur eine Art, ja, Wunschdenken ist. Wir sehen zum Beispiel in dieser Welt, dass Leute sich die komischsten Dinge wünschen und die für eine Art, für eine gewisse Zeit sogar für sie existieren. Man hat zum Beispiel erfunden, dass eine gewisse Emile Soso Kinder, die bei ihr in der Klasse sind, sahen sie einmal in der Klasse und gleichzeitig im Garten Blumen pflücken. Und man hat das versucht, psychologisch zu analysieren und ist zum Schluss gekommen, weil sie die in der Klasse sehen wollten. Da ist so etwas wie eine, nicht nur individuell, sondern eine Massenhalluzination. Ich glaube, es gibt andere Massenhalluzinationen. So kann ich auch dort eine Massenhalluzination. Das ist aber, was die Materialisten sagen. Nur allein der Wunsch nach etwas zeigt nicht, dass es vorhanden ist. Nun, dem möchten wir entgegnen, wenn ein Mensch sich Wasser sucht, weil er durstig ist, ist denn dieses Wasser eine Halluzination oder ist er, muss man sagen, das Wasser ist eine Art Krücke, mit der du dein Leben jetzt erfolgreich gestalten willst? Du bist durstig, aber du brauchst doch keine Krücke, nämlich Wasser, um den Durst zu stillen. Ess doch einfach Schneckebrot. So sagen auch die Materialisten zu uns, Mensch, ja klar, Generation nach Generation verlangen nach Gott, aber warum macht ihr nicht einfach, stellt ihr euch nicht einfach ein interessantes Video hin und betrachtet das? So werden eure Wünsche nach Partnerschaft mit dem Video ergänzt werden oder so. Zudem möchten wir entgegenhalten, dass es natürlich ist und keine Krücke, wenn sich ein durstender Wasser wünscht. Es ist natürlich, wenn sich ein hungriger Nahrungsmittel wünscht, denn von der Natur ist es eingerichtet, dass der Wunsch ein Gegenüber findet, nämlich das, was ihn zufriedenstellt. Jemand, der mit seiner der sich Töchter wünscht, er ist ein natürlich funktionierender Mensch. Während jemand, denn das ist natürlich, was man sich wünscht, das gibt es. Woher kommt uns die Idee, diese Existenz? Da gibt es einfach philosophische Argumente, die das begründen können. Ich kann mir nicht etwas wünschen, von dem ich keinerlei Erfahrung habe. Ich kann mir nicht Wasser wünschen, wenn ich nicht weiß, was Wasser ist, wie das aussieht, was das macht. Genauso kann ich mir nicht Gott wünschen, wenn ich nicht in meiner Person eine Erfahrung hätte von der Person von Gott. Das ist der wichtige Punkt, den Glauben erfahren werden. Und wir möchten jetzt einen kleinen Angriff machen. Diejenigen, die behaupten, dass es dass Gott nur eine Krücke ist, dass Religion nur eine Krücke ist, leiden unter pathologischen neurotische Diagnose. Was ist Ihre persönliche Neurose? Ihre private Neurose, die beim Psychiater des Autos aufgedeckt haben. Das ist, dass Sie sich nicht vorstellen können, dass jemand machtvoller ist, als Sie selber sind. Sie können nicht mit dem Konzept leben, dass es eine höhere Macht gibt. Und deswegen aus diesem Neid heraus, wie es den Bhagavad Gita sagt, Ichat Vesha Samutte Na Dvandvamoni Na Vata, überwältigt von Verlangen und Hass, diesen Neid auf Gott, befinden sich in der Welt der Dualität, die sie nicht durchdringen können auf praktische Art und Weise. Sie mögen noch so viel Wissenschaft entwickeln, sie sind Gefangene des Neides. Ist es nicht natürlich, wenn man sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens macht, warum dies alles ist, zu einer persönlichen Identität zu kommen, zu einer persönlichen Form zu Gott zu kommen?
natürlich, zumindest theoretisch, bevor man sucht, zu sagen, es könnte einen Gott geben. Ist nicht sinnvoll. Angenommen, wir sind in der Wüste, ne? Sollen wir nicht mal theoretisch annehmen, dass es Wasser gibt, damit wir uns überhaupt in die Richtung bewegen können und nicht irgendwo depressiv herumhocken? So, es ist natürlich auf den Wunsch nach Gott einzugehen, und nur jemand, der von Hass verblendet ist, von Neid, der ist die Wurzel, ist die Wurzel des gesamten Materialen, der sich für diesen pflichtlich Versagen selbst ist, durch das die mechanistische Wissenschaft, alle Wissenschaften einfach, der ist nicht auf dem Pfad, gerade jetzt natürlich, soweit die eine abgefragt hat, oder andere gefragt, das kann ich jetzt in die Diskussion gehört, Körper sagte, jemand, der Gott ist, kann auch selbst, so für die Wissenschaft, der sich vernünftig. Und ein Wissenschaftler war zu wenig, aber ich dachte, die sollen ja viel gekürt sein, wenn sie so verbieten. Und Körper, wenn sie zum Beispiel sagen, Albert Einstein ist ein Schurken, nein, das war der Körper, der war ein vernünftiger Mann. So, wir sehen die politische Wissenschaft, die leider Gottes ist der populärste Guru von den von vielen Leuten geworden ist, die wir kennen. So, zum Schluss möchte ich jetzt noch einen Punkt, glaube ich, machen. Sehr viele Leute, die uns bis hier befolgt haben und die schwer im falschen Ego gestört worden sind, durch diese aufsichtigen Behauptungen, wir werden sagen, ja, aber wenn es auf Gott gibt, wie kann man das, wie soll ich ihn doch wenigstens sehen? Ich meine, da muss man ihn doch beweisen, denn es gibt. Es gab eine Diskussion im Jahr 1977 in Sri Lanka. An dieser Diskussion nahmen die Vaishnavas auf der einen Seite teil und auf der anderen Seite ein Dr. Kapoor, der Begründer der rationalistischen der hat so einen Club, oder das ist das zumindest gesagt, der hat so eine Association of the Rationalistic Indian Scientists. Aus dieser Association kommen schwere Vorwürfe gegenüber den Vedas und gegenüber diesen ganzen Gottesbetue, was Kapoor als den Untergang der indischen Nation betrachtet. Kapoor hatte persönliche Motive, um so zu lästern, und zwar ist seine Schwester von einem Schwindler gerade vergewaltigt worden. Das war so zu sagen. Ja. Und wir haben nur das zivilisierte Wort Heilig für ihn ausgesprochen. Ja, wenn ich das passiert, mal zu einem Leben. Und andersrum oder auch. Wie ist das ja so schön? Und wie ist das? Ja, da ist es. Deswegen habe ich ja vorgenommen, ich werde in meinem Leben. Religion, das macht die Gemeinschaft, das ist kaputt gemacht worden. Macht kaputt, was das kaputt macht, die Kunststeine und Scherben, die das Leben läuft. So, er trat in den Ring mit dem Weichnerwart, und es ist total belegen. Jemand, der in dieser Vorlesung etwas anders fangen kann, für sein Leben, ist Familie, wie gesagt, auf die Seminare gekommen werden. Selber habe ich die Zeitungsartikel von dieser Diskussion wurde in der Zeitung geführt. Kapoor schließlich sagte, wenn es einen Gott gibt, dann soll er kommen und Leben schaffen. Das war so, ich habe jetzt viel abgegeben, ich habe jetzt alles abgegeben, das war eine total wissenschaftliche Sache, aber das war Kapoor. Und daraufhin war die Herausforderung von Niboy, wir werden Kapoor 100.000 Rupien geben, wenn er die Wahrnehmung, wenn er seine Behauptung vorbringen kann, dass Leben auf Materie steht, auf dem Gott auf die Erde steht. Und wo dann die Ramakrishna Halle der Thailand in Sri Lanka gebietet. Und die Kapoor wollte auch kommen und treten, aber er ist dann nicht gekommen. Die Zeitung hat dann gesagt, als Kapoor hat die Diskussion verloren, denn er konnte nicht demonstrieren, was er nach Hause geht. War ich total erwischt geworden. Ein Dieb der Frau bat den Bedarf, von dem er hörte, Und er war sehr, sehr begeistert davon. Und, ich muss aber auch sagen, dass jemand das von die Lasten liegt. Das war eine riesige Diskussion davor, die gegen
Ja, so, wenn Gott, wenn es einen Gott gibt, dann soll er doch erscheinen, hier und jetzt. Hä?
Du musst ja in der Stelle sagen,
wenn du tust. Wieso muss alles für gefallene und für Menschen verstehbar sein und sichtbar sein?
Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, durch eine Elektronen angegeben und durch eine Sachen, die wir das gleich die Brüste in den Kopf nehmen, brauchen wir einen Vorgang, und dieser Vorgang muss verständlich sein. Wenn ein Kind in eine Diskussion an der Universität kommt über Chemie, und ich höre das solche Geheimnisse wie N2, H, FP, R3 und solche Geheimnisse. Also hat bei uns bereits die Verhältnisse von diesen Klagereien in den Gesichtsstellen.
Es wird zunächst einmal nichts verstehen können. Es muss qualifiziert sein, diese Formeln zu verstehen. Es muss bestimmte Prinzipien verstanden haben. Genauso braucht der Philosoph oder der Wissenschaftler, der dort sehen will, ein Grundkenntnis von einigen Prinzipien, die nötig sind. In der deutschen bewussten Wissenschaft gibt es einen Professor. Es gibt Sachbücher.
Wir fragen nur um ein bisschen an. Die Bhagavad-Gita, das Thema Bhagavatam, das ist auch ziemlich gegeben. Es gibt ernsthafte Studenten, die sich erleuchten können über die Prozesse, die wir jetzt vorangehen. Und es gibt ein Laboratorium, das Laboratorium des Bewusstseins. Und es gibt auch Hindernisse. Man muss und wir sehen, sonst darf nicht geschürt sein durch die Sinne und durch den Geist, wenn man in diesen Laboratorien arbeitet. Genau wie ein wissenschaftlicher Vorgang. Wenn man sehen möchte, was ist das kleine Wasser, das destillierte Wasser, muss man, und wie reagiert es, muss man zunächst einmal, ja, vielleicht Farbstoffe rausfinden oder ausdunsten, man muss auch Schlamm rausbringen und so weiter. Genauso, man kann diese Störung nicht haben. Genauso muss man, um den Körper voranzukommen oder in die laboratorische Bewusstsein, ungestörte Umstände haben. Man darf nicht mit seinem Geist nur seine Dinge voll stopfen mit Material, mit Informationen, mit Luft, mit Schauen, mit Tier, mit Geist. Solange diese Eigenschaften noch im Bewusstsein sind, wird es sehr schwierig sein, eine spirituelle Erkenntnis in dem Körper und Bewusstsein zu haben. Wir als Devotee, und wir sollten als ganz sicher sein, wir sind in der Lage, alle wissenschaftlichen Instrumente zu geben, alle Prozesse zu geben, die nötig sind, um eine Kirche nachher zu machen. Und hier ist es möglich, dass wir eine Kirche erhöhen können, die das verarbeiten. Robert wurde an der Journalisten gefragt, ob er wie ihm das oder ob er die Verzeihung für den Vater machen kann. Ein Problem. So ist der eine Journalist, der sich alle nimmt, so wie er war die Kerzen. Und er stellt aus, er will mit das Ziel nicht. Wenn er sieht, und er will außerdem, so, die Liebe gehen, falls ich die Lohre holt. Und er hat uns auf die Hälfte geweiht.
Wir nehmen die Wegen ein und man kriegt ja auch das Kreuzzeug auf das Ding schwer damit gemacht wird. So, ich möchte das bitten, hier zu irgendwelchen Fragen zu stellen. Auch nicht kritische. Ihr braucht sich ja nicht zu beleidigen, wie ich die Materialien an dieser Stelle zu und würden, die ich ja total agitiert hätte, mit dem, was ich gesagt habe. Und wenn ich es nicht beantworten kann, werde ich auf der Data kommen und von wahrscheinlich das Verbot verweisen. Dann könnt ihr die Personen in ihr Seminar. Ja.
Nee, ich hab gesagt, der hat die Mann steht hier.
Zunächst einmal, um es noch klarzustellen, ich möchte damit sagen, mit meiner Sache mit Bedürfnis wollte ich sagen, dass natürlich dieser Wunsch, ja, Gott zu dienen und Gott zu erfahren, ein Wunsch ist, der sozusagen die Grundlage von jeder religiösen Bemühung gibt. Jemand, der nicht wir wären nicht alle hier, wenn uns nicht das eine verbinden würde, trotz unserer Andersart und Verschiedenartigkeit sind wir alle da, weil wir gerne gottesbewusst werden möchten. Das jedenfalls derjenige, der nicht mit diesem Wunsch da ist, wird unsere Gemeinschaft auch bald wieder verlassen. Das ist die Grundlage des Religiösen. Das wollte ich sagen. Das Argument des Materialisten bezieht sich auf die Sache, wie soll ich mich ausdrücken, dass dieser Wunsch ja, labil ist. Und ich wollte mit meiner Sache sagen, dass es nur natürlich ist und dass diejenigen, die den Wunsch nicht haben, einfach ein Krankheitsbild aufweisen in der Psyche. Weil natürlich, um diesen Wunsch zu haben, dass Gott verkehrt, akzeptiert man jetzt zunächst einmal theoretisch ein höheres Wissen, ein höheres Wissen an. Nun aber, um auf deine Frage, das war sozusagen eine falsche Frage, die du gestellt hast. Wenn wir sind ein bisschen philosophisch heute Morgen und das, in dem Sinne möchte ich dich bitten, mir das zu verzeihen. Aber es stimmt, jeder wünscht sich Gott und das kann man begründen. Ich habe hier eine hochinteressante Begründung. Jeder sucht nach dem, wie Thomas Milton es ausdrückte, nach dem verlorenen Paradise Lost, dem verlorenen Paradies. Jeder sucht nach einer Zufriedenheit in dieser materiellen Welt, nach einem Glück, die nicht durch Atome produziert werden kann. Denn bei den Atomen geht es um Vorgänge, die nichts mit Glück und mit diesen Werten zu tun haben, sondern nur um mechanistische Dinge. Prabhupada erzählte einmal folgenden Grund, folgende Geschichte, die ich immer sehr nice fand. In Russland, als die Kommunisten mit ihrer atheistischen Philosophie, es gibt ja eine materialistische Philosophie, der materialistische Kommunismus, philosophischen Begriff. Dialektische Materialismus. Es kam zu dieser Zeit kamen also die Kommunisten zu den Kirchen hin und brachten die Leute, die gottgläubig waren. Also ihr habt ihr jetzt vermutlich wieder um euer täglich Brot gebeten. Das ist ja das Lieblingsgebet von unser täglich Brot, die Gott heute. Und andere Dinge natürlich auch. Habt ihr denn jetzt Brot? Die einfachen Leute sagen jetzt, wir haben kein Brot. Warum? Weil ihr keine Tüten hattet, konntet ihr euch kein Brot mitnehmen aus der Kirche. Es gab also Brot in der Kirche und ihr hattet keine Tüten, konntet nicht mitnehmen. Nee, sagten die Leute, da war kein Brot. Ja, da möchten wir euch jetzt Folgendes vorschlagen. Fragt uns doch mal, um euer tägliches Brot. Klar, da haben die Leute diesen Brot nicht gebräucht, Schwarzbrot. Kein Problem! Und man winkte hinter sich, da kam Truckloads, also Truck von wie soll man sich ausdrücken, Lastwagen voll mit Brot. Und die verteilten das Brot und alle. Wer gibt euch Brot? Gott oder die Kommunisten? Das ist die Predigermethode der Christen in Indien. Nicht alle, aber zu einem großen Teil. Die kriegen große Gelder von Rom und sagen, also neben jedem, der ein Christ wird, dann war wieder ein Schwein. Ja, das ist nicht, dass ich das jetzt vorlöse. Mir tut es ja selber leid, aber ich Zeitweise, ich bin mit dem katholischen, mit dem, ich werde den Namen nicht sagen, aber mit einem der führenden Leute der Mission in Indien in Kontakt. Und ich habe ihn da schwer angegriffen und er, ja, er ist umgefallen von dem Angriff eines Soldats. Und ist ein sehr nicer Mensch, der kann auch mit ihm diskutieren. Der, der wurde auch schon in die Wolle gekriegt, was die Inkarnation betrifft. Auch sehr ekstatisch. Also, ich meine damit, ob es das gibt oder nicht gibt, die, es gibt ja manche Christen, die das vermeiden sollen. So, die einfachen Leute hätten fragen sollen, ja, woher habt ihr euer Getreide? Habt ihr das in eurem Labor gemacht? Wer gibt euch das Getreide? Zumindest eine höhere Arrangierung. Für die Mann, es gibt unterschiedliche Stufen im Gottesbewusstsein. Die erste Stufe ist mit dem Bhagavatam-Paten, die Virat Rup, also die universale Form Gottes. Prabhupada erklärte einmal, dass es ihm so schlecht geht in New York, und die Devotis seinen physischen Körper massierten, und er sagte, und es ging dann besser, und dann sagte er das Beispiel, ja, weil die Seele hier präsent ist im physischen Körper, finden hier die Vorgänge in ihm statt. Genauso ist es auch so, dass im Universum Gott ist und dass deswegen diese ganzen Vorgänge in diesem Zeit des Respekts und so kommen es dazu ja auch nötig und so weiter und so fort stattfinden. Ja, und im Bhagavatam mit dem zweiten Kanto liest wird das als erstes Kopfspekt zu geben. Ja, eine Art, wenn man jetzt sagen will, Pantheismus, nicht so gut. Ich weiß nicht, was die ganz genau meinen mit dem Begriff, aber das ist Gott in der Natur. Ich bin die Sonne und der Mond in meinen Augen und so weiter. Im 10. Kapitel der Gita kann man das auch noch sehen. So, jeder sucht und jeder braucht Gott. Keiner kann ohne Gott existieren. Also, dass manche Leute sind halt durch diesen Neid nicht in der Lage, Gott dazu zu sagen. Es gibt ein paar Philosophen, die zum Beispiel Gott im Film sagen. Da gibt es immer zum Beispiel das Strickmuster der Unanspruch, der anspruchslosen Hollywood-Film ist ja so, der Gute wird also total, hat totales Missgeschick im Leben. Ein Bösewicht zernacht ihm praktisch seine Existenz. Er wird aus dem Land gejagt und übt dann Schießen. Und dann kommt er zurück, die Frau ist mit dem Bösewicht und die Kinder missachten ihn. Und dann sagt sie zu Bösewicht, halt jetzt, stopp, wir schießen uns morgen Abend. Ach, sagt der Bösewicht, du hast keine Chance gegen mich. Und ich will ja nicht mehr den nächsten Tag ab. Das Gute siegt in den klassischen John Wayne-Filmen immer. In allen Filmen siegt. Das ist, wie Filme sich verkaufen. Also, bei den kriegt die anspruchsvolleren, da ist dies manche Karte anspruchsvoller in den Filmen geworden. In Bezug auf diese Filme kommt nicht so gut mit dem Vertrauen dieses Wort. Das ist dahin bedenken den Leuten. Das Gute soll siegen. Das ist, wie manche Psychologen sagen, man glaubt immer, dass das Gute ist. Obwohl wir in dieser Welt sehr oft sehen, wie das Schlechte ist. Wir halten fest an diesem Glauben, an diesem versteckten Gott. So analysieren das dann auch Psychologen, wenn sie das weiterhin. Ich bin nicht so hinter diesem Argument, weil es ein Argument ist von der Seite von der Ebene weltlicher Psychologen. Man könnte vielleicht noch was darauf entgegnen, aber die sind sicher gewesen. Das ist manchmal ganz gut, wenn man in einer Diskussion über diese Themen weltliche Autoritäten so warten sie, wenn sie einen zu mir zu kommen. Auch was sie nicht verstehen. Ja. Ich habe schon gesagt, das ist eine kritische Frage. Mit dem Anblick hin. Ich finde, ja, Gangadhar Mahal.
Kann man denn jetzt davon ausgehen, dass die Mafia das materialistische Wissenschaft an sich schlecht ist oder dass sie auch im Grunde was Gutes für sich haben?
Hugo Grotius sagt jetzt, der Begründer der Wissenschaftsphilosophie, tun wir mal so, als gäbe es kein Gott und untersuchen die Materie. Das nennen wir Wissenschaft. Und das ist zulässig. Man kann zum Beispiel ein Auto machen, mit der Wissenschaft und Brillengläser machen, um die Sicht zu sehen. Das verhelfen. Wir sind hiermit, das ist ein Mikrofon hier, wir nehmen das gerne in Anspruch. Und sogar bei diesem defekten Tisch ist wahrscheinlich eine Werkbank dabei gewesen und Eisenhaus. Und da war der Band vermutlich ein entlegener Teil der Welt. Vielleicht auch nicht, aber mathematische Wissenschaft ist gut. Mathematische Wissenschaft ist brauchbar. Und es gibt ja in den Vedas Wissenschaft, da sträuben sich an die Haare. Die haben auch Operationen gemacht zu der Zeit. Wie man Flugzeuge. Gut, aber wenn die mit dieser Sichtweise, wir studieren Materie und nicht diesen anderen Bereich, dann Aussagen für den anderen Bereich machen, sind die Heuchler, die sich selber betrügen und andere auch. Und gegen diese Leute sind wir. Oh ja, kann ich den Schlag sagen. Ja, wir haben noch gar nicht die Schimpfwörter gebraucht, die ich in der Vorlesung gebrauche. Manchmal, wenn man, das gibt nichts Schöneres als gegen so in so eine, zum Beispiel eine Wirtschaftsschule oder irgendwelche Bereiche, die so streng durch materialistische Weltbilder geformt sind, reinzugehen und einfach hier. Das ist einfach, das macht Spaß. Weil das ist fein von Krishna und für Krishna kann man einfach da sein. Nur für Krishna. Wie läuft das schon? Gut, wir haben uns einen gesunden Ende vielleicht gelehrt. Wir werden ja diese Diskussion. Oh ja, Hubertus.
Ja, garantiert ist Krishna, dass die Schüler nachfolgen und dass wir dann seine Anweisungen erfüllen bekommen.
Kirschen, das ist neu. Robert, ich danke dir sehr, denn das wäre kein natürliches Ende in einer Diskussion oder Weiche, was wir müssen mit den Aktiven sein. Dem vierten Kanto sagte, im vierten Kapitel erklärt Krishna, gibt Krishna eine Garantie. Vitaraga Vayakto, Haman Mayaman, Pashita, Bahavo Yana Tapato, mir wäre sehr viel daran gelegen, an dieser Stelle den Gita zu haben, weil ich nur den Sinn nach. Im vierten Kapitel der Gita, wie wir wissen, spricht Krishna am Anfang über die Guru Parampara. Und im elften Kapitel, im elften Text, im Vers 3 sagt er, Sa eva yam maya tejya yoga prakta puratana bhakto sime sakachiti rahasyam tejalitamam. Diese uralte Wissenschaft von der Beziehung zum Höchsten wird dir heute von mir mitgeteilt, weil du mein Geweihter und auch mein Freund bist. Davor hat die Krishna erklärt, dass es eine Nachfolge gibt, diese Parampara Prabdham, Vers 2, durch die dieses spirituelle Wissen weitergereicht worden ist. Und er hatte gesagt, dass die heiligen Könige es verstanden. Aber im Laufe der Zeit wurde die Nachfolge unterbrochen und daher scheint die Wissenschaft, wie sie ist, verloren zu sein. Jetzt bin ich aber erschienen und jetzt erkläre ich es weiter. Jetzt gebe ich es an dich, damit das die Schülernachfolge durch dich dann weitergereicht wird. Und nicht konkret durch ihn weitergereicht, Krishna hat das Wissen der Bhagavad Gita dort wieder verkündet und es wurde dann von anderen spirituellen Autoritäten weitergereicht. Arjuna wird nicht aufgezählt als ein spiritueller Meister. In dem Sinne, er war der Schüler Krishna und hörte erwarten andere Gruppen inzwischen auch. Zum Beispiel Vyasadeva und Sanjaya, der Schüler Vyasadeva, der die Augen von Vyasadeva gekriegt hat, das alles mitzukriegen. So, in diesem Kapitel erklärt in Krishna eine Garantie. Befreit, das ist in dem Vers 10, befreit von Anhaftung, Angst und Zorn, völlig in Gedanken an mich versunken und bei mir Zuflucht suchen, wurden viele, viele Menschen in der Vergangenheit durch Wissen über mich geläutert und so erlangten sie alle transzendentale Liebe zu mir. Also, viele Menschen haben es getan. Und dann sagt er an einer anderen Stelle, deswegen hier, alle Befreiten, deren in längst vergangenen Zeiten handelten mit diesem Verständnis und erlangten so Befreiung. Daher solltest du, wie die Alten, deine Pflicht in diesem göttlichen Bewusstsein erfüllen. Total da. In Krishnas eigenen Worten. Was für ein Gefühl. Ja, man soll sich schon. Ja, das ist schon richtig natürlich. Und sonst kann eigentlich keiner diese Garantie geben, auch der Krishna. Denn es geht ja um ihn letztendlich. So, alles Krishna. Ich möchte noch folgendes noch ansagen. Heute Morgen sieht das Programm so aus. Wir werden jetzt Prasada zu uns nehmen. Und dann um 10 Uhr wird die Liebesangschule unter der Aufsicht von Sukriva Prabhu hier im Tempel einen Vortrag halten über Gurukul, das vedische Schulsystem. Um 10 Uhr stimmt nicht ganz.
Und der Tempelraum? Und den Gästeraum?
Und den Tempelraum, ja, sorry. Ach, ein Dia-Vortrag. Mhm. Das ist dann nicht richtig gesagt. Aber wir haben den Liebesang-Direktor und den Liebesang-Direktor. Also unter dem Tempelraum, 10 Uhr, Dia-Vortrag über Gurukul. Zur gleichen Zeit findet im Tempel Kirtas und Bhajans für Anfänger statt. Und Srivanga Prabhu, der ehemalige Musiklehrer der Odenwaldschule, wird uns informieren, wie wir Kassel spielen zu spielen haben und wie wir Bhajanga spielen können. Auch können ruhig blutige Anfänger kommen. Um 12 Uhr gibt es eine Multivision-Show von Hazar Vapu Prabhu auf der Tennis. Ich soll allen ängstlichen Sehern die Angst nehmen. Es ist warm geheizt noch von gestern. Ihr werdet dort nicht erfrieren. Jeder ist herzlich eingeladen, zu diesem audiovisuellen Spektakel zu kommen. Jetzt ist eine hochinteressante Serie, die ich bereits schon gesehen habe. Es ist zeitkritisch, informativ und geht tief ein in die Nektar Krishna-Bewusstsein festzuwerden. Fängt man an mit einem Bild vom Bundestag. Hochweise interessant. Um 14 Uhr gibt es Mittagsmassaden. Um 15 Uhr Kirtans und Bhajans für Fortgeschrittene. Jetzt habe ich noch nicht herausgefunden, ob die beim ersten Lehrgang dabei waren, schon danach fortgeschritten sind. Im Tempel wieder von Srivanga. Um 17 Uhr dann wird medizinisch Dr. Stein, nämlich Padmanabha Prabhu, wird über Ayurveda referieren, die alte indische Heilkunst. Und das Abendprogramm ist wie gehabt. Also um 19 Uhr. Und es gibt auch eine Vorlesung auf der Bhagavad-Gita, das ist selbstverständlich. So, diese Art von Programm werden wir jetzt bis Montag haben. Wir werden morgens und abends Seminare haben. Bitte seid pünktlich, denn wir haben ein großes Pensum. Und das heißt, jeder ist herzlich willkommen. Wir werden das Programm aushängen, dort am Eingang des Tempels und mit anderen offensichtlichen Stellen. Gut, danke schön.